für Kinder muss es ja immer auch eine Gegenwart geben. Man kann ja nicht so eine rein historische Geschichte erzählen, finde ich. Und die Gegenwart für mich darin ist, zu zeigen, dass es sich lohnt, wenn man andere verteidigt. Also so eine Art Widerstand lohnt sich, weil was es auch zeigt, ist, wenn man nicht für andere einsteht und einfach alles so über sich ergehen lässt, dann steht später vielleicht, wenn es nötig ist, auch keiner für einen selbst ein. Also das ist was, was ich sehr, sehr gegenwärtig finde.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freigeistern-Gespräch mit der Schriftstellerin und Journalistin Anja Tuckermann. Hergeistern heißt diese Folge, denn Anja Tuckermann schreibt unter anderem her, was in der Vergangenheit liegt, was verschüttet ist, nicht zuletzt, weil es lieber übersehen und vergessen wird, weil es schwer wiegt, weil es unmenschlich ist, weil es um Verbrechen geht, aber eben auch immer um Menschen, ums Leben, ums Überleben. Ihr erster Roman Mooskopf erschien 1988 und erreichte gleich mehrere Auflagen, wurde zudem in viele Sprachen übersetzt. Mooskopf erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Rinka, die vergewaltigt wird, den Täter aber mit seinem Verbrechen konfrontieren und sich so ihr Leben zurückerobern wird. Denn Anja Tuckermann ist eine Autorin, die wann und wo nötig Einspruch erhebt. Sie fragt nach, schaut hin, wo andere wegschauen. Für ihre historischen Romane hat sie Zeitzeugen befragt und die Perspektive derer zur Sprache gemacht, die sich selbst nicht zu Wort melden konnten oder wollten. Und immer geht es ihr dabei auch um unsere Gegenwart. Davon zeugen ihre Kinder-, Jugend- und Erwachsenenromane und ihre dokumentarischen Romane. Von Anja Tuckermann sind die Sachbücher »Ein Volk, ein Reich, ein Trümmerhaufen« und »Wir schweigen nicht«, »Der Weg der Weißen Rose« und »Der Geschwister Scholl in den Widerstand«. Anja Tuckermann schreibt Theaterstücke, Lyrik, Bilderbuchtexte. Sie arbeitet mit Musikern und bildenden Künstlern zusammen und sie gibt Schreibwerkstätten. Ihre Bücher wurden in über 14 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Einer ihrer dokumentarischen Romane, es ist vielleicht ihr berühmtester, heißt »Denkt nicht, wir bleiben hier«, die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner. Das Buch ist 2005 im Hansa Verlag erschienen, für LeserInnen ab 12 Jahren. 2006 wurde es in der Sparte Sachbuch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Unvergessen ist die Dankesrede von Anja Tuckermann anlässlich der Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse. Da hat sie ganz spontan der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen widersprochen. Die hatte nämlich von der Bücherliebe und dem Lesefleiß ihrer Kinder geschwärmt. Anja Tuckermann nutzte die Gunst der Stunde und forderte politische Maßnahmen. Alle Kinder sollten Zugang zu Büchern und Bildung haben, nicht nur die Privilegierten. Das hat damals Wellen geschlagen. Wie wenig sich bis heute daran geändert, mithin verbessert hat, wissen wir. Von Anja Tuckermann ist das Wunder und liebevolle Buch, das wie ein Experiment ist, David Tage, Mona Nächte. Sie hat es zusammen mit Andreas Steinhöfel geschrieben und die beiden haben sich damals tatsächlich echte Briefe hin und her geschickt und dann jeweils weitergeschrieben. Liebesbriefe, Selbstfindungsbriefe, wunderschön und witzig. Vor 2 Jahren wiederum hat Anja Tuckermann Briefe herausgegeben, die Kinderbriefe von Edgar Feuchtwanger, dem Neffen von Leon Feuchtwanger, die der Junge aus dem Exil in London geschrieben hat. Die Zeit, die Geschichte, die Auseinandersetzung, das Interesse und vielleicht so etwas wie Verantwortung, die unterschiedlichen Formen der Literatur und die Möglichkeiten des Schreibens und der Sprache, all das macht heute das Werk von Anja Tuckermann aus. Wie wichtig ihr das Schreiben ist, hat sie in zahllosen Workshops für Kinder und Erwachsene im In- und Ausland weitergegeben und gelehrt. Aus einem dieser Workshops hat sie ein Bilderbuch mitgebracht, eine Geschichte. Nusret und die Kuh, illustriert von Merda Zaeri, hatte ihr einer der teilnehmenden Jungs erzählt. Seine Erinnerung hat sie weitergesponnen und aufgeschrieben. Überhaupt sei vieles von dem, worüber sie geschrieben hat, zu ihr gekommen, sagt Anja Tuckermann. Todesursache Flucht, eine unvollständige Liste, ist ihr schon lang im Kopf herumgegangen, bevor sie die Namen der Umgekommenen zusammen mit Christina Mills aufgeschrieben und als Buch herausgegeben hat. Auch bei ihrem neuesten Buch ist das so. Damals in der Rosenstraße, als Frauen und Kinder sich gegen die Nazi-Diktatur stellten, ist gerade bei Fischer Sauerländer erschienen für Kinder ab 10 Jahren. Ich hab's beim letzten Lesen und Lesen lassen vorgestellt. Anja Tuckermann wurde für dieses Buch angefragt. Die Bilder sind von Annabel von Sperber. Es sind Türöffner, kunstvoll und voller Emotionen. Bevor wir darüber und über vieles mehr gleich sprechen werden, bekommen wir an dieser Stelle das Freigeistern-Auftaktgedicht zu hören.
Ich bin Anja Tuckermann, Schriftstellerin, manchmal auch Journalistin, und ich lese jetzt ein Gedicht von Klabund, Winterschlaf. Indem man sich zum Winter wendet, hat es der Dichter schwer. Der Sommer ist geendet und eine Blume wächst nicht mehr. Was soll man da besingen? Die meisten Requisiten sind vereist. Man muss schon in die eigene Seele dringen. Jedoch da hapert's meist. Man sitzt besorgt auf seinem Hintern, man sinnt und sitzt sich seine Hose durch. Da hilft das eben nichts. Da muss man eben überwintern wie Frosch und Lurch.
Hallo, liebe Anja, wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Wir fangen ja wie immer mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Los geht's. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Eine absolute Vielleserin. Und zwar mit Büchern aus der Bücherei. Das war mein Paradies. Da habe ich mir jede Woche neue Bücher geholt. Wir hatten im Alltag nur so ein paar Kinderbücher, eher so ältere, Grimms-Märchen, Hauf's-Märchen, Nils Holgersson, sowas in der Art, die kleine Dot. Das ist diese Fahrten und Abenteuer der kleinen Dot.
Nie gehört, was ist das, ein Mensch, ein Tier, eine Ente?
Ein Mädchen.
Oh.
Was in der Johannisnacht, in Brandenburg spielt das, in der Johannisnacht, also Sommersonnenwende, gerät hier eine Johannisblüte in den Schuh und damit wird sie unsichtbar. Kann mit Tieren sprechen und sich in die Zeit zurückversetzen, also in die Geschichte sozusagen eintreten und das erleben. Und das fand ich irre spannend.
War das zugleich das Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Es war eins, was mich jedenfalls sehr beeindruckt hat. Das war auch schon das Buch der Kindheit meiner Mutter und die hat uns das vorgelesen. Aber sonst hatten wir nicht so viel Bücher. Meine Mutter konnte mir ja auch nicht immer Bücher schenken, es war einfach kein Geld da. Und wir waren 3 Kinder, sie konnte ja nicht nur mir was schenken. Es musste ja gerecht zugehen. Also zum Geburtstag und zu Weihnachten gab es Bücher. Was für mich auch noch ganz besonders war, war das Nein-Buch und das Streitbuch, die dann neu kamen aus dem Verlag Bels und Gelberg. Die fand ich noch ziemlich bedeutsam für mich. Und naja, in der Bibliothek habe ich alles Mögliche gelesen. Erich Kästner, Ottfried Preußler, James Krüss, auch Enid Blyton und Hanni und Nanni und die Pferdegeschichten, egal, Abenteuergeschichten, alles, einfach alles.
Wenn du dich festlegen müsstest auf ein Lieblingsbuch, welches wäre das?
Na, das ist schon, sind die Fahrten und Abenteuer der kleinen Dot. Die waren halt einfach mal wichtig und durch diese Bücherei, da haben die aussortierte Bücher verkauft oder verschenkt. Ich war immer so traurig, wie diese kleine Dot, wie das aufhörte, das Buch. Und dann habe ich in dieser Kiste zu verschenken gewühlt Und da habe ich entdeckt, dass es einen zweiten Band gab. Da war ich total begeistert. Und da ging es weiter und die ganze Traurigkeit war gar nicht mehr so. Und ihre Reisen durch Brandenburg und Berlin und in den Spreewald und so, das ging dann alles weiter. Was für mich auch noch ein ganz wichtiges Buch war, war Julie von den Wölfen von Jean Crackett George. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und in beiden Büchern fand ich jetzt auch im Nachhinein interessant, ist ein Mädchen vollkommen auf sich allein gestellt. Und das hat sich schon getroffen mit meinem Leben. Ich war zwar nicht in der Natur, sondern in der Großstadt, aber irgendwie ging es schon darum, irgendwie allein zurechtzukommen. Was ich auch noch ganz toll fand, das war dann ein Geschenk von meiner Tante zum Geburtstag, war Momo. Und da geht's dann wieder in die Richtung. Also wenn ich die so nenne, die Bücher, dann fällt mir das auf. Man findet die Bücher oder die Bücher finden das Kind. Wenn man genug Auswahl hat, das denke ich immer, wenn die Kinder auch Schrott lesen, habe ich ja auch gemacht. Also wenn ich das mal so nennen darf. Einfach so Masse, das habe ich alles wieder vergessen. Aber dadurch hatte ich die Möglichkeit der Auswahl und dann sind diese Bücher eben übrig geblieben. Was ich auch noch in Erinnerung habe, ist Der kleine Mann und die kleine Miss von Erich Kästner. Das hat mich auch fasziniert. Also alles solche bisschen abgedrehten Bücher habe ich gern gehabt. Und dann hatten wir von den Großeltern geschenkt gekriegt Beliban von einem Tschechen, Eduard Petischka. Und diese tschechische Richtung, das kam durch die Großeltern, die in der DDR gelebt hatten. Die haben mit uns auch schöne Bücher mal mitgebracht. Und dann weiß ich noch, unvergessen, die Bilder von dem Bilderbuch Es träumen die Giraffen. Das habe ich dann später mal nachgesucht nach diesem Maler, ein Japaner, Yutaka Sugita, mit irgendeinem kleinen Gedicht von Irina Koschunow. Aber die Bilder, die sehe ich immer noch vor mir, so ganz großflächige Tierbilder. Das ist einfach die Art zu malen, die mich da fasziniert hat. Mhm. Ja, und natürlich habe ich, als ich 13 war, ich bin 13 gelesen, und ich habe gern Comics gelesen. Und die Rotfuchs-Comics auf der Rückseite der Bücher habe ich auch gerne gehabt.
Das finde ich total interessant, dass du jetzt zumindest einen Teil der Bücher den Schenkenden zugeordnet hast. Also deiner Mutter, deiner Tante, der Bücherei. Also zusätzlich zu dem, was die Bücher erzählen, ist da auch so eine verbindende Geschichte, wie die zu dir gekommen sind.
Sonst hätte ich gar keine Bücher gehabt.
Ja.
Das ist für mich heute immer noch so ein Glücksgefühl, dass ich in der Bücherei ein Buch bestellen kann, dann gehe ich hin und dann liegt es da für mich. Da fühle ich mich jedes Mal beschenkt.
Gab es denn auch ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Ja, Krabat fand ich gruselig, aber ich habe es gern gelesen. Und dann gab es ein Buch, Ich bin David von Anne Holm. Das fand ich auch unheimlich, weil ich da nicht durchschaut habe, was da überhaupt geschehen war. Ich wusste ja von der Geschichte, vom Weltgeschehen nicht so viel. Daran erinnere ich mich, sonst erinnere ich mich an keine Bücher, die mich so erschreckt hätten.
Ich bin David, ist das eine Geschichte von einem versteckten jüdischen Kind?
Das ist von einem Kind, was irgendwo entkommt. Mhm. Ich wusste nicht wo, irgendein Lager oder so. Mhm. Und dann ja wieder auf sich allein gestellt, irgendwie durch halb Europa reist. Ich habe jetzt nochmal die Inhaltsangabe von dem Buch gelesen und habe gedacht, oh, das ist ja mächtig zusammen konstruiert, dass er dann am Ende seine Mutter in Dänemark wiederfindet. Daran habe ich mich gar nicht erinnert. Das war aber so atmosphärisch geschrieben, so von einem, der einfach so durch die Welt taumelt, bis es dann gut ausgeht. Und warum das eigentlich so weit gekommen ist, dass der da so auf sich gestellt ist, das habe ich nicht so richtig ganz nachvollziehen können in meiner Erinnerung. Ich habe es nicht nochmal gelesen als Erwachsene.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
Das ist von Selim Nasib,
ja.
Stern des Orients. Und da geht es um die Lebensgeschichte der ägyptischen Sängerin Kalzum. Und das hat mich so fasziniert, das habe ich 2-3 Mal gelesen, weil man ein Buch liest und eine Musik versteht und die Musik irgendwie hört. Das fand ich wirklich, das finde ich nach wie vor ganz fantastisch geschrieben. Der ist eigentlich Journalist, ich weiß gar nicht, ob er noch mehr Belletristik geschrieben hat. Der hat lange für die Mond und die Taz und so weiter geschrieben. Mhm. Aber dieses Buch, das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und dann habe ich auch die Musik gehört, aber ohne das Buch hätte ich da nie irgendwas verstanden. Und was ich jetzt auch gerade so irgendwie am Wickel habe, sind die Bücher von Gabriele Tergit. Die Effingers habe ich gelesen. Das ist so ein ganz dickes Buch, wo ich mich immer erstmal rantrauen muss. Aber ich habe zum Beispiel ihr Buch Käsebier erobert den Kurfürstendamm mehrfach gelesen. Und ich finde das alles so aktuell. Und sie hat mir auch mit den Effingers so eine ganz neue Sicht geschenkt, eigentlich auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Weil im Rückblick war das irgendwie so eine glänzende Weimarer Zeit oder eine ganz elende. Aber sie hat dann mal so einen Alltag reingebracht, fand ich total spannend. Ein Verständnis mit dem Buch.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Zuletzt habe ich noch mal angefangen, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Hat mich so drüber geärgert, dass ich das einfach weggeworfen habe. Es ist furchtbar, so seicht, trivial, so schnell dahin und außerdem von meinem überaus geliebten Autor Romain Gary abgekupfert. Ich habe das echt in den Müll geschmissen, das Buch, damit es kein anderer liest. Es ist ein langes Buch. Das heißt, du hast das Leben noch vor dir unter dem Pseudonym Émile Ajar, was der Romain Gary geschrieben hat. Und es ist für mich ein fantastischer Autor mit viel Humor. Und der andere, der hat es einfach bloß abgeschrieben sozusagen und kurz gemacht und viel Geld verdient. Kinderbücher, da traue ich mich manchmal nicht so ran. Also ich blätter mal so durch und manchmal packt's mich. Aber ich habe da manchmal so Schwierigkeiten, dann finde ich manchmal das Thema anziehend, finde auch die Autoren ernsthaft oder die Autorinnen, aber die Sprache so ungenau, dann stößt mich manchmal der Alltagsslang ab, weil der nach einem halben Jahr vielleicht schon veraltet ist. Und wozu? Finde ich anbiedernd. Und an wen sollte man sich denn da anbiedern? An die Eltern, die das Buch kaufen, oder die Großeltern, die Buchhändler, die Lehrer oder die Kinder oder die Verlagsleute? Ich weiß es nicht. Ich will da jetzt nicht so ganz allgemein drüber schimpfen, aber ich finde darum Vermittler so wichtig, weil es so eine irre Masse ist und aus der irren Masse diesen kleinen Haufen toller Bücher rauszufischen, das ist mir dann zu viel.
Aber das sind dann also auch Bücher, die du nicht zu Ende liest, weil es dich einfach zu schnell rausträgt oder du nicht mal einen Anfang findest.
Ich finde es manchmal so zusammenkonstruiert. Ich lese natürlich Kinderbücher gerne, wenn sie toll sind, ist ja klar. Ich will das jetzt nicht so allgemein sagen, aber ich wollte damit nur sagen, wenn ich so richtig für mich was zum Lesen suche, wenn ich im Bett liege, dann suche ich mir halt andere Sachen aus.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Das ist ganz viel. Zum Beispiel von Romain Gary habe ich alles gelesen, aber nein, nicht alles, fast alles, aber es fehlen noch welche. Und ich wollte einfach alles nochmal von vorne lesen. Und dann Edgar Hisenrath und Irmgard Keun habe
Ach
ich
ja.
alles gelesen. Also das kommt irgendwann nochmal wieder. Was ich immer mal lesen wollte, ist Hans Fallada. Das habe ich nie gemacht, das will ich mal machen.
Ja, sehr zu empfehlen.
Und dann von den neuen Büchern von diesen deutsch-türkischen Autoren will ich mal das mal erkunden, diese ganze Szene. Und dann gibt es diese Science-Fiction-Autorin, da habe ich seit Jahren, immer wenn ich Bücher aussortiere, die wieder reingestellt und bis jetzt nicht gelesen. Und zwar ist es diese Ursula Le Guin, die man Englisch ausspricht, weiß aber nicht wie. Das wollte ich mal lesen. Da hat mich gerade letztens noch mal einer wieder auf die hingewiesen, dass der so ein Fan von der ist. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich das mal.
Super, meine Güte, aber dann hast du was vor dir. Eine kleine Frage, ein riesen Bücherstapel. Ab wann ist ein Buch zu dick?
Ab 300.
Hey, das finde ich super. Du bist die Erste, die darauf einfach mal eine ganz konkrete Zahl nennt. Super.
Ja, ich denke immer, wer es in 200 Seiten nicht geschafft hat, alles zu sagen, der muss echt interessant sein, damit es weitergehen kann. Und ich merke immer, dass ich so einen Durchhänger habe nach 300 Seiten und dann fange ich an zu überblättern, quer zu lesen und das Ende zu lesen. Es sei denn, es ist wirklich, also bei den Effingers habe ich das nicht gemacht. Das ist einfach ein tolles Buch. Aber ich weiß, ich habe mal die Biografie von Marlene Dietrich geschrieben von ihrer Tochter gelesen. Das hat 1000 Seiten. Das hat mich so fertig gemacht, dass ich danach ein Jahr kein Buch gelesen habe.
Nein.
Hab gedacht, das mache ich nicht mehr.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Ich hatte den Fragebogen ja schon vorher. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, Lieblingsgedicht? Ich habe noch nie was auswendig gekonnt. Nur in der Schule bis zur Zensur und dann wieder vergessen. Dann fallen mir eigentlich nur Sprüche ein, so Berliner Sprüche.
Hast du ein paar aus dem Stegreif?
Wie man es macht, ist falsch und macht man es falsch, ist auch nicht richtig. Aber
lassen wir das als Gedicht gelten?
Nein, ich habe Christian Morgenstern zum Beispiel. Ah. Das fand ich immer so toll. Zwei Flaschen stehen auf einer Bank, die eine dick, die andere schlank. Sie möchten gerne heiraten, doch wer soll ihnen beiraten? Ich sag's jetzt gleich zu Ende. Mit ihrem Doppelauge leiden sie auf zum blauen Firmament. Doch niemand kommt herabgerannt und kopuliert die beiden. Das fand ich so ein tolles Bild, dass die zwei Flaschen, die können sich einander nicht zuwenden. Das habe ich mal in der Schreibwerkstatt denen vorgelesen und denen erklärt, wie man Gedichte verstehen kann, sich einfach alles genau so vorstellen, wie es da steht und so weiter. Und die sind ja immer da rumgetobt. Die standen zum Teil auf dem Tisch und haben Jojo gespielt. Und irgendwie habe ich mich nur mit dem Gedicht befasst und nicht mit den Jugendlichen. Und da waren die auf einmal ganz still. Und deswegen habe ich das Gedicht nicht vergessen.
Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
Eigentlich sind mir da drei eingefallen.
Her damit.
Hans Ticher, das wäre das Beste. Mhm. Und dann Lisbeth Zwerger, da können Sie mich auch als Dornröschen zeichnen, wenn Sie will, oder malen, richtig fett malen. Und wen ich auch noch toll finde, ist Stella Dreis. Aber Hans Ticher immerhin erlebt noch, er könnte es mal tun.
Aber wahrscheinlich müsstest du mit deinem Wunsch dich ein bisschen vordrängen, weil es schon ein alter Herr inzwischen, oder?
Ja, genau.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Da kam ich dann auf das Buch Stern des Orients. Ich hätte gern eine Lesung von einem, mit dem man dann auch Musik hören kann zusammen. Und deswegen Selim Nasib, Umm Kulthum.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ich weiß nicht, was das ist. Guilty Pleasure. Ehrlich gesagt, sowas, so wie schlechtes Gewissen oder so.
Genau, so ein bisschen.
Habe ich aber nicht.
Umso besser. Ich habe vorher gedacht, ein Buch in die Mülltonne zu schmeißen. Ist das vielleicht ein Guilty Pleasure? Weil eigentlich soll man es nicht machen. Aber in dem Fall.
Nee, ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Ich habe
sehr gut
irgendwann gedacht, schlechtes Gewissen, wem nützt denn das? Ja. Also entweder sagt man, was man falsch gemacht hat oder was einen nervt oder man sagt es nicht, aber schlechtes Gewissen bringt nichts.
Super, auch eine Art, diese Frage zu beantworten. Welche Kinderbuchfigur brauchen wir heute ganz besonders und warum?
Wenn ich mir die Kinder angucke, die ich so treffe, auch in den Schreibwerkstätten, dann brauchen sie vor allem echte Menschen, echte Gespräche. Menschen, die im Leben stehen, die mit ihnen reden, hinausgehen, rausgehen. Und wenn es eine Kinderbuchfigur ist, dann muss es eine Figur sein, die ja irgendwie so Mut zeigt. Es geht ja immer darum, dass ein Kinderbuch auch mit irgendeiner Art von Hoffnung aufhören soll. Aber ich finde, in diesen Zeiten braucht man Mut, auf Leute zuzugehen. Man braucht Mut, sich einen Freundeskreis zusammenzubauen, unabhängig zu sein und zu denken.
Ja. Ist übrigens interessant, ich habe diese Frage offenbar nicht genau formuliert, weil ich dachte eher so an, in Anführungszeichen, HeldInnen der Kinderliteratur. Also was weiß ich, wir brauchen einen Michel aus Lönneberger, weil der eben mutig ist und denen, die weniger haben, unermüdlich hilft und wenn er dafür in den Tischler schuppen muss. So hatte ich die Frage eigentlich gemeint, aber was du jetzt gesagt hast, ist natürlich noch viel schöner.
Du hast die Frage ganz genau formuliert, bloß mir ist niemand eingefallen.
Also, na, dann bin ich beruhigt. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Die Erwachsenen.
Jetzt verblüffst du mich zum zweiten Mal. 300 Seiten, so jetzt nicht lang rumreden, die Erwachsenen. Kannst du es uns ganz kurz ein bisschen mehr Kontext geben oder soll das reichen mit die Erwachsenen?
Naja, wenn es wirklich über mich wäre, meine Kindheit zum Beispiel, dann haben die Erwachsenen eigentlich alles geprägt. Und dann wäre das eigentlich um die Ecke sozusagen ein Buch über die, die alles bestimmt haben, wie es mit mir ging oder wie es mir ging oder was geschehen ist. Wow. Ich hätte jetzt nicht so unbedingt eine Geschichte, die ich so interessant finde, die nur unter Kindern spielen würde.
Vielleicht schreibst du es, das würde mich sehr freuen.
Ja, 2 Seiten habe ich schon geschafft.
Wow, siehst du mal.
Vor ein paar Jahren.
Und das ja unter 300 bleiben wird. Besteht vielleicht Hoffnung. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ich habe gedacht, was würde mich interessieren? Dann habe ich gedacht, ich lese überhaupt keine Krimis und ich schaue mir im Fernsehen auch keine an, außer vielleicht lese ich von Georges Simenon die Krimis. Aber ich schalte immer weg und dann schaltet man im Fernsehen, wenn ich mal Fernsehen gucke überhaupt, schaltet man um und dann kommt wieder ein Krimi und wieder ein Krimi und immer ist da diese Allgegenwart von Frauenleichen. Und das hängt mir zum Hals raus, das will ich nicht. Und was soll das überhaupt erzählen, dass in solchen Filmen, also in erzählerischen Medien andauernd tote Frauen rumliegen und dass die Gesellschaft eigentlich für Frauen Sicherheit nicht garantieren kann. Habe ich so rumgedacht. Und dann habe ich gedacht, es könnte aber eigentlich so Politkrimis für Kinder und Jugendliche geben. Das fände ich interessant, das würde ich gerne lesen. Ohne Leichen, aber mit Korruption, Manipulation, Machtmissbrauch, mit Lügen, mit Weg- und Hochloben, Spionage, solche Sachen, das Ausnutzen von Ereignissen für den Vorteil der eigenen Partei, so wie Politik funktioniert und wie Politiker selbst manipulierbar sind. Und wenn ich so an manche denke, ihre eigenen persönlichen Ressentiments und die Unfähigkeit, Begrenztheit, Beschränktheit. Wenn Heinrich Böll noch leben würde, dann wäre er das. Aber jetzt denke ich, sollte Angela Merkel das Buch schreiben.
Oder Anja Tuckermann. Wenn du schon so eine Idee hast. Hey, das ist fantastisch. Ich hoffe, es hören jetzt ganz viele VerlegerInnen zu und rufen dich direkt an oder schreiben dir eine Mail.
Das wäre doch gut.
Ja, natürlich wäre das gut. Damit sind wir leider, kann ich nur sagen, schon am Ende des Fragebogens. Aber es geht spannend weiter, da bin ich mir sicher. Die Überleitung ist einfach in diesem Fall, denn du hast gerade selbst ein Buch wieder für Kinder geschrieben, nämlich ein Kindersachbuch für LeserInnen ab 10 Jahren. Es heißt, damals in der Rosenstraße, als Frauen und Kinder sich gegen die Nazi-Diktatur stellten. Von dir ist der Text. Annabelle von Sperber hat illustriert. Das Buch ist bei Fischer Sauerländer erschienen. Dahinter steht ein historisches Ereignis, ein Akt des zivilen Ungehorsams. Und mir schwirrt jetzt wirklich noch im Kopf rum, wie du mehrfach gesagt hast, dieses ein Kind, ein Mädchen ist auf sich selbst gestellt, dass sich das so durchzieht bei dir, bei deinem eigenen Lesen und dass man das durchaus auch hier wiedererkennen kann. Frauen stehen im Mittelpunkt, Kinder, die eben dem Dritten Reich die Stirn geboten haben, sehr konkret in den Tagen vom 27. Februar bis Anfang März 1943. Was ist denn damals passiert?
Die Verantwortlichen der Regierung wollten an diesem Tag die letzten in Deutschland noch lebenden Juden alle an einem Tag oder in dieser einen Woche verhaften und deportieren. Und in Berlin haben sie das dann auch gemacht. Das nannte sich Fabrikaktion, weil die SS zusammen mit der Polizei und anderen solchen Verbänden, Gestapo, in die Fabriken reingegangen sind, wo die jüdischen Männer und Frauen als Zwangsarbeiter gearbeitet haben und auch Jugendliche ab 14. Und da haben sie die alle am Arbeitsplatz festgesetzt, die sie finden konnten. Und gleichzeitig sind sie auch in die Häuser reingegangen oder die haben auch einfach Leute von der Straße mitgenommen, die normale Polizei. Wenn sie jemanden gesehen haben, der mit dieser Kennzeichnung, dem Judenstern rumgelaufen ist, dann haben sie die einfach mitgenommen und in verschiedene Sammellager gesteckt. Und dann haben sie aussortiert, wer mit Nichtjuden verheiratet ist oder andere Eltern hat. Es waren ja auch Kinder dabei. Und die haben sie dann alle in einem Gebäude der jüdischen Gemeinde eingesperrt. Da waren dann bis zu 2000 Menschen, also so ganz genau weiß man das nicht mit den Zahlen. Ich bin mir da auch nicht im Klaren, weil es sind in Berlin 11.000 Menschen irgendwie im Fokus gewesen. 4.000 konnten abhauen, weil sie gewarnt wurden oder weil sie sich schon vorbereitet haben, wenn so ein Tag kommt. Sind auch zum Teil, also es gab ja auch viele, die da mitgemacht haben, zum Beispiel Umzugsfirmen mit dem geschlossenen Möbelwagen, da haben sie die Leute reingepfercht. Oder eben Fahrer für die Gestapo. Die haben das gemacht, aber die haben dann ihre Bekannten trotzdem auch gewarnt, zum Teil. Also ich will ja nicht sagen, dass es viel Widerstand gegeben hätte. Mhm. Auf jeden Fall sind dann in der Woche danach tatsächlich über 7000 Menschen direkt, war ja alles lange vorbereitet, nach Auschwitz verschleppt worden und ein paar wenige nach Theresienstadt. Aber die Frauen, deren Männer da eingesperrt waren in der Rosenstraße oder auch umgekehrt die Männer, deren Frauen eingesperrt waren, die haben schnell herausgefunden, wo die waren. Zum Teil waren sie vorher von Mitarbeitern der jüdischen Gemeinde schon gewarnt worden. In einem Fall wusste ich das, das habe ich dann fürs Buch übernommen, hat ein Polizist der Mutter gesagt, wo die sind. Und dann haben die Frauen sich da versammelt und zwar erstmal in Sorge um ihre Angehörigen. Die wussten zuerst auch nicht, ob die wirklich da drin sind. Die wussten nur, da sind Leute drin und da ist Bewachung davor. Und dann haben die gesagt, die gehen da nicht weg. Die haben das so unter sich gesagt. Das war so ganz stillschweigend, war ja nichts organisiert. Die Gestapo soll da auch lange rumgeforscht haben nach irgendwelchen Redelsführern, konnten sie nicht finden. Beweise hatten sie dann, dass sie da drin sein müssen, weil zum Beispiel manche Frauen, so wie auch Doris Familie und Mutter, da ein Päckchen so mit Brot, mit Essen reingegeben hat und es kam nicht wieder raus. Also die haben das wirklich, die Bewacher haben das wirklich genommen. Und eine Frau ist dann da angerauscht gekommen und hat rumgeschimpft ganz laut und hat gesagt, sie braucht ihren Wohnungsschlüssel. Den hat ihr Mann und der soll den gefälligst jetzt rausrücken. Und dann kam der tatsächlich runter an die Tür. Es war ein weiterer Beweis für die Frauen, dass sie da drin waren. Das sind die Geschichten, die ich übernommen habe in die Geschichte im Buch. Und die Frauen sind dann Tag und Nacht vor dem Haus geblieben und es wurden jeden Tag mehr. Es gab da so ein bisschen Diskussionen unter Historikern, wie viele das waren. Einer meinte, es können gar nicht so viele sein, die Straße ist schmal, da fuhr die Straßenbahn durch. Aber ich hatte dann sogar mit dem BVG, dem Verkehrsbetriebe, Archivkontakt und die haben gesagt, die haben ohne Probleme jederzeit die Straßenbahnen umgeleitet. Ich habe meine Recherche zu dem Buch angefangen, indem ich erstmal herausfinden wollte, was für eine Straße die Rosenstraße überhaupt war. Und dann habe ich eben gefunden, dass in jedem Haus gegenüber der jüdischen Gemeinde kleine Betriebe waren, wo sie alles Mögliche hergestellt haben, auch Textilien, Ringmäntel, Herrenkleidung, Unterwäsche, alles Mögliche. Es gab Büros der Börse, es gab auch eine Apotheke, einen Café, eine Bäckerei, also eine wirklich wichtige Straße, wenn auch schmal, wo Leute jeden Tag zur Arbeit gegangen sind und viele Leute. Das heißt, alle Leute dort müssen mitbekommen haben, was da los ist. Die Frauen, die vor dem Haus stehen, die Angst haben, die auch im Café sitzen, um sich aufzuwärmen. Es war ja auch kalt. Und dass sie dann auch irgendwann gerufen haben, gibt unser Männerhaus. Und den Anstoß zu dem Buch hat der Fischer Verlag gegeben, weil die 2023 ihr Berliner Büro in der Rosenstraße eröffnet haben. Und zwar in einer so einer ehemaligen Fabriketage genau gegenüber von dieser heutigen Gedenkstätte. Und dann kam die Idee, da könnte man doch mal drüber etwas machen. Und dann habe ich jetzt erst in diesem Jahr sogar, zum ersten Mal endlich mal da oben gestanden und aus dem Fenster auf die andere Seite geguckt. Und ja, ich hatte doch recht. Jeder hat's gesehen. Das wurde so angezweifelt, dass wirklich alle in Berlin das hätten mitbekommen können. Also auf jeden Fall haben es viele, viele Menschen in der ganzen Stadt gewusst. Und Ich gehe davon aus, dass sich den Frauen, die da wirklich gekämpft haben, auch andere dann irgendwann mal angeschlossen haben, in dem Moment, wo sie gesehen haben, dass den Frauen nichts geschieht. Wenn ich sage, die Frauen haben gekämpft, dann meine ich damit, die sind wirklich in alle Büros reingegangen, direkt zur Gestapo, direkt in Eichmanns Büro. Überall haben sie gefragt, wo ihre Männer sind und gefordert, dass ihre Männer freigelassen werden sollten. Und die sind dann natürlich überall rausgeschmissen worden. Aber das ist auch was, was natürlich deutlich gemacht hat, den Verantwortlichen, dass es so einfach nicht geht ohne Aufsehen. Und ich denke, das hat immer schon auch eine Rolle gespielt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, war es quasi eine Art Auftragsarbeit. Also der Fischer Verlag hat gesagt, wir sind in dieser Rosenstraße. Da gibt es diese Geschichte, die ja übrigens ziemlich unbekannt ist. Also ich habe nochmal geguckt, da gibt es so 2, 3 Bücher. Und dann gibt es halt diesen Film von der Margarete von Trotta aus dem Jahr 2003, Rosenstraße, der aber ziemlich umstritten ist. Da weiß ich, dass da etliche HistorikerInnen auf die Barrikaden gegangen sind, aber sonst gibt's nicht sehr viel. Hättest du denn davon gewusst, wenn der Fischer Verlag dich nicht angesprochen hätte?
Ich wusste davon schon.
Ja.
Ich hatte mal früher für den Kinderfunk gearbeitet,
ja,
in den 90er Jahren, und ich wollte darüber mal eine Sendung machen. Und ich habe mich riesig gefreut, dass sie mich gefragt haben, ja, weil ich das eben schon so lange wusste und schon so lange interessant fand, weil, ja, das Spannende daran ist, dass in anderen Städten Juden deportiert wurden und es überhaupt keinen Protest und keinen Widerstand in dem Sinne gab. Also natürlich, außer dass vielleicht mal Einzelne versteckt wurden. Also ich weiß jetzt nicht über Widerstand in anderen Städten so viel Bescheid, aber ich weiß, dass diese öffentliche Demonstration, die jetzt ja nicht als Demonstration geplant war, aber es wurde dann halt dazu, also ein öffentlicher Widerstand, ein öffentlich sichtbarer Widerstand gegen die Deportation von Juden hat nur da stattgefunden, dass wirklich Leute auf der Straße standen und alle das mitbekommen haben. Und das ist ein Grund, glaube ich, warum darüber nach dem Krieg und eigentlich jahrzehntelang wenig gesprochen wurde, weil einerseits war eben sichtbar, dass Widerstand möglich war und dass da ein Erfolg war, also ein Erfolg in Anführungsstrichen, denn die haben ja dann nachher weitergelitten. Aber immerhin sind sie nicht nach Auschwitz deportiert worden. Als die freigelassen wurden, dann schließlich nach über einer Woche, so schrittweise freigelassen wurden, sind dann sogar 26 deportierte Ehemänner von nichtjüdischen Frauen aus Auschwitz zurückgeholt worden. Die sind aber nicht freigelassen worden, aber immerhin nicht dort direkt im Todeslager, im Vernichtungslager. Das ist mal der eine Grund, denke ich, warum da so wenig Öffentlichkeit war. Und der andere Grund ist von der anderen Seite, von den jüdischen Gemeinden aus, dass die sagten, wir haben die KZs überlebt, was habt ihr denn erlitten? Und dass die Leute, die Betroffenen, auch nicht so viel drüber geredet haben und die hatten vielleicht auch anderes zu tun. Die müssen jetzt einfach weitergehen und mussten weitergehen und erstmal sehen, wie das Leben wieder in Gang kommt, nachdem sie die ganze Zeit, die ganze Nazi-Zeit ja überlebt hatten.
Es war ja wirklich ein spontaner Protest, der sich nicht mehr wegdrücken ließ sozusagen. Der wird ja der Widerstand der Herzen genannt. Findest du, das trifft zu?
Ich hab's immer nicht so mit den Herzen.
Ja, ja, ja.
Ist ja nicht so, als hätten die nicht nachgedacht. Die hatten Angst. In diesen ganzen Berichten heißt es immer, ja, wir hatten, und das sagen die Historiker auch, die Frauen wollten nicht demonstrieren, die sind dann da hin und her gegangen und sind einfach nicht weggegangen. Aber dann habe ich gedacht, halt mal, ich habe mir die Temperaturen dieser Zeit, dieser Tage angeguckt, das Wetter, alles, es war eisekalt, natürlich geht man hin und her. Die Frauen haben auch keine Hosen getragen damals, also man war es einem kalt. Und das sind so Sachen, so ganz praktische Dinge, auf die kommt man dann. Aber die sind aus Sorge um ihre Familienangehörigen zuerst dahin gegangen und die wollten die wiederhaben. Aber dann diese Schritte, die sie gegangen sind, also erstmal dieses sich untereinander austauschen, das hat natürlich das Bewusstsein ihrer Stärke geschürt und auch in diese Büros reinzugehen und zu sehen, dass auch in der Nacht welche vor dem Haus stehen, dass es wirklich Tag und Nacht ist. Und es konnten nur nicht-jüdische Menschen sein, weil Juden durften nach 20 Uhr ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Die durften die Straße nicht mehr betreten.
Ja, ja.
Dann haben die ja, sind die ja auch weitergegangen, diese Menschen vor dem Haus, die Frauen, dass sie tatsächlich dann Sprechchöre hatten und eben gerufen haben, gebt uns unsere Männer oder unsere Kinder oder unsere Frauen wieder. Insofern ist es einmal dieses Spüren der eigenen Stärke, aber auch so eine Entschlossenheit. Wenn ihre Familie und ihre allerliebsten ermordet werden sollen, das wussten ja doch alle damals, die betroffen waren, dann ist auch vielleicht dann in dem Moment alles egal, die Gefahr, die sie vielleicht selber haben könnten. Natürlich kam die Polizei raus und hat die weggejagt, aber dann haben sie auch irgendwann gesehen, dass weiter nichts passiert. Dann sind sie nur ums Eck gegangen oder ins Café oder in die Hauseingänge rein, aber nicht weggegangen. Und irgendwann wurde dann der S-Bahnhof gesperrt, damit da nicht noch mehr Leute kommen konnten. Aber das war ja mitten in der Innenstadt. Es gab ja leicht andere Wege und andere Stationen, um da hinzukommen. Und es war, das haben die natürlich voneinander gewusst, nicht nur in der Rosenstraße, sondern auch in der großen Hamburger Straße. Da war auch so ein Gebäude, das war mal ein ehemaliges jüdisches Altersheim. Da wurden dann auch Leute festgehalten und auch noch an zwei anderen Orten. Also Leute mit nicht-jüdischen Familienangehörigen. Und überall, vor allen diesen Gebäuden, standen welche. Standen vielleicht vor dem Falschen, weil sie nicht wussten, wer wo ist. Aber sie standen da. Und in dieser großen Hamburger Straße, das sind 7 Minuten Fußweg von der Rosenstraße ungefähr, da wurde die Menge auch immer größer. Das ist jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Das ist auch ganz schwer, da irgendwas an Dokumenten zu finden. Aber jedenfalls hätten die Verantwortlichen, die Nazis, das weiterlaufen lassen, hätte sich das ausgewachsen. Und die hätten auch nicht einfach so auf Frauen geschossen. Davon gehe ich mal aus, weil das ist ja in der Mitte der Stadt Berlin in aller Öffentlichkeit wäre das gewesen. Und in dieser Kriegszeit 1943 nach Stalingrad denke ich nicht, dass sie das riskiert hätten.
Du hast vorhin schon den Historikerstreit kurz zitiert. Ich habe im Zusammenhang mit dem Film gesagt, dass zumindest dass dem Film historische Mängel nachgesagt worden sind, denn Widerstand des Herzens. Ich habe das so verstanden, dass eben Frauen wollen ihre Männer zurück. Denn die Deportationen hatten ja längst stattgefunden und da gab es keinen Protest. Aber wenn es darum geht, das sind jetzt ist jetzt mein Mann und ich kann als Nichtjüdin, das ist ja auch sehr wichtig, dass es um die sogenannten Mischehen ging, weil ja sonst, wie du gesagt hättest, man gar nicht hätte raus dürfen. Worin besteht denn dieser Historikerstreit und wie hast du es dann schlussendlich dargestellt?
Das hat sich tatsächlich an dem Film entbrannt, weil da im Film eine der Frauen dann mit Goebbels ins Bett geht.
Und Katja Riemann, glaube ich.
So ein Blödsinn. Natürlich.
Ja.
Und völlig unnötig für die Geschichte, aber es ist nun mal drin in dem Film. Und ich denke, Professor Wolfgang Benz, der hat dann schließlich sich da zu Wort gemeldet und gesagt, so geht es nicht. Sonst hätte er das vielleicht nicht gemacht, denn es gibt ja immerhin doch trotz alledem auch eine künstlerische Freiheit. Aber da ging es dann so los. Dann gab es einen Historiker, der hat dann gesagt, na, so viel Menschen können da gar nicht gestanden haben, weil die Straße war so schmal, die hat so und so viel Quadratmeter, da fuhr die Straßenbahn und auf so viel Quadratmeter können nur so viele Menschen stehen. Und ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Wie kann man denn so ein Kram in ein historisches Buch oder in so eine Forschungsarbeit reinschreiben? Ich war in der Straße öfter, ich bin da, habe mir das angeguckt, öfter mal. Es ist einfach Quatsch. Und wenn da über 2000 Menschen in dem Haus sind und man geht nur davon aus, dass für jeden Menschen eine Person da ist, dann sind es schon 2000. Das weiß man eben nicht, wie viele. Aber man weiß, dass Leute gesagt haben, Zeitzeugen gesagt haben, die Straße war schwarz vor Menschen. Aber dann solche komischen Rechnungen, sowas zu schreiben. Und der war eben auch der Meinung, zusammen mit dem Wolfgang Benz dann oder anderen vielleicht, die Nazis, die Behörden wollten nur Ersatzpersonal aussieben aus denen, weil sie die anderen Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die hatten ja viel Arbeit zu tun. Die haben ja auch Listen der Gemeindemitglieder erstellt und ich weiß nicht was. Es gab Immobilien zu verwalten, es gab viel zu tun, es gab Kranke zu versorgen. Das oblag alles den Mitarbeitern der jüdischen Gemeinde und die sollten alle deportiert werden und die Nazis hätten angeblich nur Ersatzpersonal rekrutieren wollen und danach hätten sie die sowieso freigelassen. Das halte ich eigentlich nicht für wahr, weil da waren Kinder, da waren ganz alte, gebrechliche Leute. Viele, die freigelassen wurden, wurden danach wieder in die Fabriken geschickt. Also die sollten halt nicht mehr unbedingt in der Rüstungsindustrie direkt arbeiten, aber es gab ja genug andere Industrie und Fabriken. Das ist einfach so total unwahrscheinlich, weil die eben ganz andere Arbeiten danach gemacht haben. Ein paar sind dann schon in diese Posten gerutscht. Aber die hätten genauso gut welche raussuchen können und den Rest dann der Menschen alle deportieren können. War vielleicht geplant, es gibt keine Beweise dafür, aber dieser kleine Streit, das war jetzt ja nicht so was besonders Großes, war insofern hilfreich, als dass viele andere oder einige andere Historiker da richtig weiter geforscht haben und weiter gesucht haben. Und zum Beispiel, was in Auschwitz an Arbeitskräften angekündigt wurde, die Zahlen allein, es waren viel mehr, also da werden die dann mitgerechnet worden, die Zahlen der Menschen, die aus Berlin angekündigt wurden. Es war ja eine große durchgeplante Logistik. Die Industrie in Auschwitz benötigte Arbeitskräfte. Aus Berlin wurde eine Zahl angekündigt. Die Bahn hat die Waggons bereitgestellt. Das lief ja alles wie geschmiert. Und dann auf einmal lief es nicht wie geschmiert. Und diese angekündigte Zahl kam nicht. Und es waren nicht nur die 4.000, die untergetaucht sind, sondern eben auch die kann man dann da rausrechnen, die da mit nicht-jüdischen Familien waren. Also das ist ein bisschen klein-klein und kompliziert. Aber jedenfalls fand ich das dann super, dass sie sich da gestritten haben, weil das so viel anderes dann angestoßen hat. Und da habe ich mich durch alles durchgelesen. Und deine Frage war ja, wie ich damit umgegangen bin.
Ja.
Da es für nichts Beweise gibt, so richtig, sondern immer nur so eine Plausibilität anhand von Dokumenten, die überhaupt aufgefunden wurden, habe ich dann das auch geschrieben, dass es keine Beweise gibt. Mhm. Aber ich selbst bin davon doch überzeugt, dass ohne diesen Protest die Leute ganz einfach hätten verschwinden können. Also dass man die hat einfach verschleppen können.
Allein was du jetzt erzählt hast, das ist ja so, eins greift ins andere. Hinter der einen These steht das nächste. Da sind die Zahlen, ist der Ort, da sind die Menschen. Das ist ja unglaublich viel. Und das Ganze vor diesem Hintergrund des Vernichtungsapparats, den es im Dritten Reich gab. Du hast gerade von einer Maschine, die ineinander greift oder die Rädchen, die da ineinander greifen und es läuft wie geschmiert und plötzlich nicht mehr. Wie hast du das denn gelöst, um es fassen zu können und ja auch nicht zu vergessen, es ist für Kinder ab 10 Jahren?
Ja, das sollte erst noch für jüngere Kinder sein. Das war für mich persönlich richtig schwierig, weil ich dachte, wie soll ich denn einem Kind erklären, dass da irgendwelche Leute, die eigenen Nachbarn, einfach wollen, dass du stirbst?
Mhm.
Das fand ich irgendwie kompliziert, aber dann habe ich gedacht, diese ganzen Gedanken, die da noch drüber stehen, die muss ich jetzt einfach mal wegwerfen. Ich habe mir ein Mädchen als Beispiel genommen. Da habe ich dann aus Zeitzeugenberichten und so weiter mir verschiedene Geschichten so durchgelesen. Und es gibt auch diese wunderbare Zeitzeugenbörse in Berlin, da haben die Videos gesammelt, wo Leute ihr Leben erzählen. Und wenn man halt einen Grund hat, warum man das dann braucht, also ich dann eben für die Recherche, dann kriegt man auch den Zugang. Und da waren auch welche, die auch da an diesem Tag entweder selber deportiert wurden oder ihre Familienangehörigen. Dann habe ich auch alles, was ich an Zeitzeugen berichten bekommen konnte, gelesen und habe dann dieses Mädchen Doris mit ihrem Bruder mir ausgedacht und habe dann so einige von diesen Geschichten genommen. Was ich zum Beispiel ganz, ganz wunderbar fand, war diese Geschichte mit dem Zettel im Brot. Und das Brot gibt die Mutter ins Haus rein und irgendwann sehen sie den Vater oben am Fenster, der den Zettel zeigt. Dann wissen sie erstens, dass er da ist und zweitens, dass er die Nachricht bekommen hat und drittens, dass sie alle wissen, dass draußen ihre Angehörigen stehen. Das ist so eine super wichtige Sache, dass man dann alle drei Perspektiven so leicht, also in Anführungsstrichen, einfach zeigen kann. Und
das hast du gefunden in einem Archiv, diese Geschichte mit dem Zettel im Brot?
Das habe ich in einem Zeitzeugenbericht gefunden.
Wahnsinn.
Und auch diese Litfaßsäule, wo dann, wenn die Polizei rauskommt oder die SS, die Leute, die Frauen verjagt oder bedroht, dass dann dieses Mädchen einfach nur immer um die Litfaßsäule herumgeht. Das fand ich so, so toll, fantastisch. Mhm. So ein Kind, was eine Lösung gefunden hat. Die Kinder damals, die sind mit dieser ständigen Angst aufgewachsen. Die Angst war ihr Begleiter. Und dass man dann irgendwie doch schon unterscheiden kann, wo es Gefahr und wo es nicht Gefahr ist, fand ich dann schon toll. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die eben persönlich Bekannte hatten oder wo es in der Familie auch Versteckte gab und so, also mit jüdischen Freunden. Und die haben mir dann halt auch sowas erzählt. Im Übrigen waren die alle selber total sicher, dass ohne den Protest die Leute nicht freigekommen wären. Das ist jetzt nicht belegt durch Dokumente, aber das ist halt deren persönliche Überzeugung von denen, die betroffen waren.
Ja, das ist ja auch so ein, also ich meine, man kann das ja auch jetzt wahrscheinlich erst im Rückblick, aber so dieses, da hat ein Regime testet aus, wie weit es gehen kann. Und es kann entsetzlich weit gehen. Und plötzlich merkt es, oh, hier nicht mehr. Und dann muss,
genau,
dann muss ich was ändern. Das ist ja, obwohl es so spät ist und obwohl es so bis dahin so viel Grauenvolles passiert ist, ist das ja auch wirklich auch eine Geschichte, die man anhand dieses Ereignisses in der Rosenstraße erzählen kann. Denn stattgefunden hat es ja. Also das steht ja außer Frage. Der Mut dieser Frauen oder Menschen, den hat's gegeben.
Ja, das hat stattgefunden.
Und selbst wenn die aus anderen Gründen die Behörden dann nachgegeben haben, ändert das ja nichts an dem Mut dieser Menschen. Denn die sind auf die Straße und die wurden bedroht. Und es hätte sein können, dass man sie dann auch einsperrt. Und sie sind trotzdem hin.
Ja, es sind auch mal Frauen festgenommen worden.
Mhm.
Und dann hatten alle natürlich wahnsinnige Angst. Aber die Frauen, die kamen nach 2 Tagen wieder. Mhm. Die wurden dann woanders hingebracht und die mussten dann, ich weiß nicht was, arbeiten, Kartoffeln schälen und sowas. Und dann sind sie wieder freigelassen worden.
Mhm.
Und dann haben die auch ja auf der Straße schon gesehen, die trauen sich an sie nicht ran. Wie weit sie das dann alles immer reflektiert haben, weiß ich nicht. Aber die waren ja auch nicht dumm. Also die waren ja... Die haben sich dann da kennengelernt, die haben miteinander alle geredet, die sind zusammen ins Café gegangen. Also das ist aus den Zeitzeugenberichten deutlich zu ersehen.
Hatten die Frauen danach auch noch Kontakt? Weiß man da was?
Ich denke schon. Mhm. Es sind da sicher Freundschaften entstanden, mhm, aber auch nach dem Krieg, die wussten halt voneinander. Ich habe auch gehört, dass manche Ehen eigentlich schon irgendwie kaputt waren oder manche schon sich scheiden lassen wollten und die sind dann zusammengeblieben bis nach Kriegsende und haben dann gesagt, das haben wir jetzt durch und dann sind sie einfach ihr Leben lang zusammengeblieben. Andere wieder, die haben nur ausgehalten und konnten dann danach nicht mehr. Die waren einfach fertig. Und dann wieder andere sind dann einfach sowieso zusammengeblieben. Also es ist ganz verschieden, so wie Menschen eben sind.
Mhm.
Aber ich denke schon, dass die voneinander wussten und dass die auch während der Nazi-Zeit zum Teil in Kontakt waren, denn die haben sich ja auch dann weiter die Nachrichten zukommen lassen und gewarnt und so weiter.
Mhm.
Und erzählt, was sie auf den Ämtern erlebt haben.
Jetzt hast du ja im Buch diese 3 Ebenen, dieses, also ist zum einen das Ereignis, was war da überhaupt? Dann hast du die Familiengeschichte von Doris und ihrem Bruder und der Mutter, die nicht Jüdin ist, dem Vater, der Jude ist und verhaftet wird. Das hast du dir, das ist fiktional, das ist von dir erfunden aufgrund, wie du es jetzt gesagt hast, dieser Quellen, die dir zugänglich waren. Und dann gibt's noch so eine Art kommentierende Ebene, die auch in dem Buch drin ist. Wie ist es denn da zu dieser Form gekommen? Ich finde die ziemlich genial, um eben dieser Fülle irgendwie Herr zu werden und trotzdem auch diese Geschichte als Geschichte zu erzählen. Wie bist du darauf gekommen?
Das haben wir uns dann gemeinsam mit der Lektorin, mit der wunderbaren Lektorin Gesa Kunter überlegt, dass das irgendwie so sein musste. In welcher Form war dann noch nicht klar. Und dann habe ich dann halt diese Texte geschrieben, Im Übrigen habe ich, glaube ich, dreimal so viel geschrieben, als wie dann am Ende in das Buch reingepasst hat, weil es musste ja auch erstmal alles irgendwie ganz klar sein und stimmen. Kürzen kann man dann noch, aber wenn da irgendwie was falsch dran ist. Es war sehr kompliziert, weil wenn man das Buch aufschlägt, muss man schon auch gleich wissen, worum es geht. Die Bilder sind immer stärker als der Text, weil man die zuerst sieht und weil die im Gedächtnis bleiben, wenn sie einen beeindrucken. Und deswegen war das so kompliziert, diese ganze Sache mit diesem Judenstern. Mhm. Wer jetzt genau einen Stern tragen musste und wer nicht und so weiter. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt den Kindern lang und breit diese ganze kranke Rassenideologie mit den Mischlingen ersten Grades, zweiten Grades, ich weiß nicht was, erkläre, wozu? Und dann haben wir dann versucht mit Jahreszahlen, dann habe ich das wieder immer wieder hin und her geschoben. Dann ging es auch darum, wer durfte in der eigenen Wohnung bleiben und wer wurde da rausgeschmissen und musste in so ein sogenanntes Judenhaus ziehen, wo sie dann eben gleich da von da aus deportiert werden konnten. Mhm. Das habe ich dann wieder alles weggelassen, das hatte ich alles mal geschrieben, weil das ist einfach zu viel Erklärung.
Ja.
Und so habe ich jetzt so das Allernotwendigste erklärt. Und ich habe in den Sachtext ein paar mit Namen reingepackt, weil das ist dann so eine ganz kleine Nebengeschichte, wo ich dachte, den Kindern wird es auf jeden Fall auffallen, dass da ein Mann nach Auschwitz deportiert wurde. Der hat eine Postkarte aus dem Zug geworfen, die wurde tatsächlich zugestellt und die Frau ist mit dieser Postkarte direkt zu Eichmann gelaufen und hat gesagt, der da immer abgewiegelt hat, ja, das wird sich schon regeln, das wird sich schon regeln. Er hat gesagt, nein, es regelt sich nicht, mein Mann ist deportiert worden, sie sollen ihn zurückholen.
Wie die ist wirklich, also ich meine, sowas kann ich mir fast nicht vorstellen, dass eine völlig, sage ich jetzt mal, Privatperson zum Eichmann ins Büro vordringen kann.
Also die sind da einfach reingelatscht, sie sind da einfach reinmarschiert.
Ja.
Adressen waren ja bekannt und die waren wild entschlossen.
Irre.
Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche, ob die jetzt bei der Gestapo war oder bei Eichmann, aber bei Eichmann waren sie auf jeden Fall auch. Das hat schon ein bisschen Aufregung verursacht, die Karte, als sie die dann schließlich als Beweis gezeigt hat. Und der Mann wurde auch aus Auschwitz zurückgeholt. Die Zurückgeholten kamen alle in ein anderes Lager in der Nähe von Berlin, wo sie Zwangsarbeit machen mussten, aber dieser Mann hat überlebt. Und ich wollte gerne halt so eine kleine Parallelgeschichte im Sachtext erzählen, weil das gehört irgendwie dazu, dachte ich. Da haben wir ein bisschen rumdiskutiert, weil dann immer alle gefragt haben, ja, wozu denn, warum? Und ich habe gesagt, das wird den Kindern auffallen, die das lesen, dass da noch irgendwie was parallel läuft. Also außer die Erklärung zu dem Erzähltext, dem offiziellen Erzähltext, ist so eine kleine Erzählung im Sachtext mit drin.
Allein sowas, das ist ja so eine Geschichte, wo du denkst, was? Das in diesem ganzen Irrsinn, sowas kann doch nicht wirklich passieren. Und auch das ging mir beim Lesen so zwischen einem, es für nahezu nicht möglich halten können, aber eben auch so, dass es diese Momente genauso gab wie diese Momente des Widerstands. Das ist schon, also allein das kommt ja dabei raus. Wie ist das denn bei dir? Welche Wirkung erwartest du dir oder hoffst du dir denn von dem Buch, wenn du jetzt so sagst, Kindern wird das auffallen?
Also für Kinder muss es ja immer auch eine Gegenwart geben. Denn man kann ja nicht so eine rein historische Geschichte erzählen, finde ich.
Mhm.
Und die Gegenwart für mich darin ist, zu zeigen, dass es sich lohnt, wenn man andere verteidigt. Also so eine Art Widerstand. Lohnt sich, weil was es auch zeigt, ist, wenn man nicht sich für andere einsteht und einfach alles so über sich ergehen lässt, dann steht später vielleicht, wenn es nötig ist, auch keiner für einen selbst ein. Also das ist was ich sehr, sehr gegenwärtig finde.
Ja, das ist wohl wahr. Ja. Also wenn ich es richtig verstehe, ist dieses Erinnern an dieses historische Ereignis nur in Anführungszeichen ein Moment, was dir daran wichtig ist.
Ja, man muss ja nur an was erinnern, wenn es irgendeine Relevanz für die Gegenwart hat, sonst braucht man es ja nicht.
Das finde ich interessant. Da könnte ich jetzt stundenlang mit dir reden, weil ich mich gerade frage, erinnern um des Erinnerns willen, einfach damit diese, was damals passiert ist, eben nicht vergessen wird. Das, also für mich wäre das durchaus auch, wäre darin die Relevanz.
Ja, ich finde schon auch wichtig, sich zu erinnern, was da geschehen ist, aber wiederum mit dieser Relevanz, zum Beispiel, warum gab es eigentlich so wenig Widerstand und wie viele Menschen haben profitiert von diesem zurückgelassenen Hab und Gut der Juden? Wer hat nicht einen Küchentisch oder eine Kommode oder ein Schmuckstück zu Hause und weiß gar nicht, wo es herkommt? Oder also das wurde öffentlich versteigert aus jüdischem Besitz. Das wurde annonciert, das wusste jeder. Das heißt, es gab einerseits keinen Widerstand, aber es gab andererseits die Möglichkeit, für die ganz allgemeine Durchschnittsbevölkerung sich zu bereichern oder billig was zu erstehen.
Ja, und es gab also das ganze Narrativ der Nachkriegszeit, von nichts gewusst haben zu wollen, ist damit natürlich auch widerlegt.
Das ist sowieso ein totaler Blödsinn.
Ja, aber es hat ja lang genug gegolten.
Ja.
Jetzt will ich natürlich auch unbedingt noch auf, zumindest kurz auf deine anderen Bücher zu sprechen kommen, wenigstens auf einige. Du hast so dieses, vorher beim Fragebogen, so dieses, da ist jemand ganz auf sich gestellt. Ich wiederum habe dich kennengelernt als eine hervorragende Sachbuchautorin. Also ich weiß, du hast auch Romane geschrieben, dein erster für Erwachsene, aber auch etliche für Kinder. Aber für mich bist du so in Erscheinung getreten mit deinen Sachbüchern. Und auch da ging es um ein historisches Wissen, um die Verfolgung durch die Nazis und zwar genauer die Verfolgung der Sinti und Roma. Und da hast du ja dieses, wie ich sagen würde, bis heute bahnbrechende Buch Denkt nicht, wir bleiben hier, geschrieben. Du hast dazu den Überlebenden Hugo Höllenreiner befragt und daraus ein Buch gemacht, für das du auch übrigens mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurdest. Man kann also schon sagen, dieser Blick auf zum einen diesen Zweiten Weltkrieg, den Holocaust, die Shoah und überhaupt dieses Vernichten von Menschen ist was, dem du dich stellst. Warum?
Ja, warum eigentlich? Ich sehe es einfach. Und es interessiert mich und mich interessieren Menschen. Der Hugo Höllenreiner, also dieses Buch Denk nicht, wir bleiben hier, der kam auf mich, weil er in der Gedenkstätte Bergen-Belsen gefragt hat, wer seine Geschichte aufschreiben könnte. Und sie kannten mein Buch Muscha, über einen Sinti-Jungen, der während der Nazi-Zeit in Halle an der Saale versteckt worden ist. Und haben mich gefragt, ob ich das machen würde. Und ich fand es so außergewöhnlich, dass ein Sinti von sich aus erzählen wollte, weil das war wirklich selten, dass ich sofort zugesagt habe. Und dann ging das los. Das hat wirklich 2 Jahre gedauert, unsere Gespräche. Er hat erst mal am Anfang gedacht, er würde mir das an einem Nachmittag erzählen und ich mache da so irgendwie ein Buch draus. Und wir haben aber beide nicht damit gerechnet, dass das so lange dauern würde. Ich nenne das dokumentarischer Roman. Das heißt kein reines Sachbuch. Es gibt ja auch Erzählungen, Dialoge. Aber ich habe gemerkt, dass ich da einfach nichts in keiner Formulierung dazu erfinden kann. Ich kann da nicht irgendwie rumdichten, wenn es mittendrin in Auschwitz spielt. Und deswegen habe ich immer beim Schreiben, wenn ich gemerkt habe, da verstehe ich was nicht, dann bin ich wieder zu ihm hingegangen und habe gefragt. Und es war für ihn sehr, sehr schwierig, weil er sich ja immer erinnern musste und immer wieder da einsteigen musste. Und dann habe ich mir irgendwann das dann so eingerichtet, dass ich nur so 2 Fragen für ein Wochenende hatte. Ja, manches hat er mir über 2 Jahre lang immer wieder von vorne erzählt. Am Anfang war ich innerlich ein bisschen ungeduldig, weil ich dachte, die Zeit ist so knapp, die ich da sein kann. Aber dann habe ich gemerkt, dass er das brauchte als Anlauf, um dann immer ein Stückchen weiter zu erzählen. Er war Opfer des KZ-Arzt Mengele und er hat wirklich die ganzen 2 Jahre gebraucht, bis er die Geschichte, also Geschichte ist es ja nicht, sondern seine Erfahrung und was er da erlebt hat, bis zum Ende erzählt hat. Da waren die Druckfahnen schon da Und dann habe ich gesagt, die sollen das nochmal anhalten. Dann habe ich das zu Ende geschrieben. Das haben die auch gemacht, es war toll. Aber er brauchte diesen ganz langen Anlauf und jedes Mal wieder von vorne zu erzählen, bis er das bis zum Ende dann durchgeschafft hat. Und am Ende hat er mir dann gesagt, er hat es dann auch noch gelesen, komplett, bevor ich es dem Verlag gegeben habe. Und das hat er natürlich auch in einem, das ist ja Wahnsinn, das hat er nicht geschafft. Dann habe ich ihm das in Portionen von 20 Seiten total durcheinander gegeben. So dass er diese Erinnerung nicht so, dass das nicht so wach wird und dass sich das nicht dann in so einem Ablauf wiederfindet. Mal vom Ende, mal von der Mitte, mal vom Anfang, ganz durcheinander, immer 20 Seiten. Irgendwann hat er gesagt, ich kann wieder was schicken. Und dann hatte ich aber eben ihm gesagt, er hat jetzt alles gelesen. Das hat er dann gar nicht mehr so gemerkt. Das war dann ein bisschen besser. Aber im Nachhinein hat er mir schon gesagt, dass er mich schon immer gefürchtet hat, wenn ich wieder komme. Es war so schrecklich.
Ja. Und wie war es für dich? Das ist doch auch für dich schrecklich.
Es war schwierig, ja.
Ja.
Ich habe ja dann noch das Buch Manno, der Junge, der nicht wusste, wo er war, geschrieben. Das ist der Cousin von Hugo Höllenreiner. Und es spielt nach dem Krieg, weil der Junge verloren gegangen ist und von befreiten französischen Frauen nach Frankreich mitgenommen wurde. Und die dachten, er hätte sein Gedächtnis verloren. Auf jeden Fall diese beiden Bücher, das hat 5 Jahre gebraucht. Und das war schon eine Ausnahmezeit, das war eine richtige Lebensphase. Mhm. Am Anfang mit Hugo, da habe ich dann gedacht, das erste Mal, dann saß dieser imposante, über 1,90 große Mann, die Jahrzehnte als ich vor mir, und hat da geweint. Und ich habe wirklich eigentlich auch Lust gehabt. Also was heißt Lust? Ich mir auch nach Weinen zumute. Mhm. Aber dann habe ich sofort gewusst und gedacht, unmöglich, ich darf niemals weinen. Weil dann wäre das gescheitert. Dann müsste er mich trösten dafür, dass ich nur angehört habe, was er mir erzählt. Und dann kann er nicht weiter erzählen, denn niemand möchte andere traurig machen.
Och, Anja. Und
dann habe ich dann im Nachhinein, einmal kann ich mich jedenfalls erinnern, habe ich schon geweint auch, weil das so schrecklich war, aber das war es dann auch. Und mich gedacht, ich hatte wie so ein Schutzschild. Ich habe nachts geträumt, dass ich im KZ sei, und ich habe während des Traums gewusst, dass ich sicher in meinem Bett liege. Und als ich dann angefangen habe, das zu schreiben, also richtig angefangen, alles war recherchiert, alles Mögliche, die Gespräche abgetippt und so, dann habe ich gedacht, ich kann das nicht. Und das war so ein sonniger Tag. Dann habe ich erstmal den Hugo angerufen, mit ihm und seiner Frau telefoniert, mit beiden, und die saßen schön gemütlich beim Frühstück, und denen ging's gut. Dann habe ich bei Manu angerufen und bei seiner Frau, und bei denen war auch alles gut, die saßen auch beim Frühstück. Und denen ging's auch gut, und wir haben uns schön unterhalten, und dann konnte ich anfangen zu schreiben. Dann musste ich mich auch selber wieder in die Gegenwart beamen.
Meine Güte, ja.
So war's. Ich will auch, dass Bücher irgendwie einen Grund haben, warum sie überhaupt existieren. Mhm. Das finde ich wichtig. Also ich habe mir das früher, da denke ich jetzt nicht mehr so dran, aber ich habe mir das früher überlegt, soll ich jetzt irgendwas schreiben, was auch in einem halben Jahr wieder weg sein könnte? Wozu? Wozu so eine Arbeit sich machen? Also ich habe gemerkt, wie wunderbar das ist. Ich habe mich ja auch mit denen befreundet, mit Hugo und seiner Frau, Manu und seiner Frau, wie wunderbar das ist, dann einen Menschen so gut kennenzulernen. Wir haben ja auch schöne Zeiten miteinander verbracht. Wir sind ja auch zusammen gereist. Also wir sind zwar an die Orte der Verfolgung ihrer Kindheit gereist, aber trotzdem haben wir uns ja auch über 1000 andere Dinge unterhalten. Und wenn ich jetzt für mich alleine schreibe, dann ist das mal eine Sache. Dann sitze ich halt da alleine da. Aber wenn ich weiß, ich schreibe das auch für jemanden. Mhm. Und ich kann zum Beispiel das, was ich eben kann, nämlich dieses Aufschreiben und Schreiben und Formulieren, auch dem anderen schenken. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Das ist schon sehr gut auch.
Etwas für andere aufzuschreiben, das gilt ja auch ganz besonders für Todesursache, Flucht, eine unvollständige Liste. Diese Liste mit Namen von Menschen, die ihre jeweilige Flucht nicht überlebt haben, ist 2023 im Hirnkost Verlag erschienen. Auch das war ja eine Gemeinschaftsarbeit. Wie ist denn die zu dir gekommen?
da bin ich auch durch persönliche Erfahrungen, das ist immer auch über die Menschen gekommen, drauf gekommen. Ich habe vor 11 Jahren, 2014, einen eritreischen Flüchtling bei mir zu Hause aufgenommen. Und dann habe ich gesehen, wie der immer auf seinem Handy so kleine Videos angeguckt hat von dem Schiffbruch, wo er mit dabei war und den er überlebt hat. Und wie er immer wieder diese Videos angeguckt hat, wo da irgendwelche Leichen aneinandergereiht auf einem italienischen Strand liegen. Und da habe ich so gesehen, wie der trauert einerseits und andererseits auch daneben diese Frage, wer sagt denn das den Eltern? Wenn dann das eigene Kind einfach verschwindet, ist es ja schon schlimm. Und wenn man dann schon denkt, vielleicht ist das Kind tot und dann hofft man noch und so, das ist schon schlimm, aber man muss auch Gewissheit haben. Und wer sagt denen das? Wer sagt die Namen? Wer findet die? Ich hätte diese Liste jetzt nicht selbst schreiben können. Die Liste stammt von einer NGO aus Amsterdam. Seit über 30 Jahren sammeln die diese Todesfälle. Aber die meisten in dieser Liste sind ohne Namen verzeichnet. Und sie war einmal als Beilage dem Berliner Tagesspiegel abgedruckt vor ein paar Jahren. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, da ist doch diese Liste, an die ich gedacht habe. Und dann habe ich diese Kollegin Christina Mills kennengelernt, weil ich wirklich jemanden gesucht hatte, der da mitmacht. Und dann haben wir da nach Amsterdam Kontakt aufgenommen und so weiter. Und diese Liste konnten wir drucken. Und was wir gemacht haben, wir haben Namen recherchiert. Also Leute gefragt, Flüchtlinge. Sie hatte mir die Richtung Syrien, Irak, Afghanistan und ich habe mit Afrikanern mehr zu tun. Wir haben die Menschen gefragt, wie sie nach Europa gekommen sind und ob sie irgendwelche Toten nennen möchten. Und dann kamen eben Namen, dann bekamen wir Fotos, dann haben wir angefangen, Porträts zu schreiben und haben eben auch weiter recherchiert. Und dann haben wir da hunderte von Namen in diese Liste einfügen können und eben Porträts schreiben können. Ich fand es sehr erschreckend und interessant, dass ich habe dann einfach mal so rumgerechnet, wenn wir jetzt einen Menschen, der übers Mittelmeer geflüchtet ist, auf der Straße sehen, dann können wir davon ausgehen, dass der jeder von denen so ungefähr 5 Tote mit sich rumschleppt. Es ist eine wahnsinnige Zahl. Und jedenfalls so war das nach den Namen und Personen, die mir die Menschen, die ich kannte, genannt haben, so habe ich das dann ausgerechnet. Da war zum Beispiel ein junger Somali in der Schweiz. Über Bekannte wurde der eben angesprochen und hat mich dann angerufen und hatte sich total genau vorbereitet und hat mir dann einen nach dem anderen 20 Menschen genannt mit ihren Geschichten und hat mir dann auch noch Fotos geschickt. Alles von Libyen bis nach Europa, was er da erlebt hatte. Da hat er noch gar nicht so von sich selbst geredet, aber er hat darüber geredet, was er gesehen hat. Ja, und dann denke ich mir, das ist einerseits ja schon geschehen, aber da sind wir wieder bei der Relevanz. Die Europäische Union, diese sogenannte libysche Küstenwache, finanziert und diese ganzen Einrichtungen in diesen Ländern finanziert, die die Leute misshandeln, umbringen. Oder dieses Frontex, die auch ja in Griechenland mindestens ein Boot zum Kentern gebracht haben, wo dann alle gestorben sind und so. Das gehört dann dazu. Und das finde ich, da ist dann so eine Verbindung auch zu früher, zu diesem, naja, passiert ist schlimm, aber das Leben geht weiter, ist ja nicht mein Leben.
Und das ist natürlich dann wiederum der Verweis in die Gegenwart, von dem du vorher gesprochen hast, wie wichtig es ist, dass man das nicht so stehen lässt. Wenn du jetzt in unsere Gegenwart schaust, gibt's da manchmal Momente, wo du sagst, okay, ich gebe auf?
Nee, eigentlich nicht. Das ist keine Option. Ich mache ja weiter. Ich muss weitermachen, weil das ist jetzt auch meine Arbeit. Aber ich finde, was da so fehlt, bei vielen jetzt auch Leuten, jungen Leuten, die diskutieren über irgendwelche Dinge, so wie zum Beispiel dieses ganze Israel-Gaza-Palästinenser-Thema. Ich finde, es fehlt halt auch immer an Wissen und an Vorinformationen. Und da sind wir wieder bei der Geschichte. Weil man vielleicht anders drauf gucken kann, wenn man weiß, was da schon gewesen ist. Und dann denke ich auch wieder, warum sollen sich junge Leute hier so überidentifizieren? Ich sag's jetzt mal so in Anführungsstrichen mit einem Thema, was in die ich weiß nicht, in die Öffentlichkeit kommt, was auch immer es für ein Thema ist, um vielleicht von anderen Themen abzulenken. Und dann denke ich mir, ja, das sind dann Jugendliche oder junge Menschen, die leben vielleicht in der Eigentumswohnung ihrer Eltern, die haben Abi, die haben studiert, die haben vielleicht keine richtigen Härten erlebt im Leben, aber vielleicht auch doch, das kann ich ja nicht beurteilen. Aber das geht ein bisschen zurück auf die Frage, im Fragebogen nach der Kinderbuchfigur. Irgendwie dieses mal von den Maschinen weggehen, mal vom Sofa runtergehen, mal mit echten Menschen reden, mal hören, was ist eigentlich los und nicht nur das, was einem der Algorithmus als meistes zeigt. Das finde ich halt wichtig. Also es ist jetzt alles ein bisschen super allgemein und pauschal. Ich kann das ja jetzt, will da jetzt nicht in irgendein Thema einsteigen, in so ein Allgemein. Aber deswegen finde ich das eben gut. Ich habe auch so junge Neonazis mal interviewt und mit Jugendlichen geredet oder immer mal wieder bei Lesungen kommt sowas auf. Also, dass dann auch solche einzelnen Neonazis mit dabei sind. Und da kriegt man halt immer mit, wie wenig die wissen. Und das finde ich wichtig. Und deswegen gibt's nichts anderes als einfach weitermachen.
Also ich schaue mir dich und kenne deine Bücher, schaue mir dann dein Leben an. Und wie oft du jetzt auch gesagt hast, so dieses, das kam zu dir. Und dann formt sich ein Leben auch, weil Dinge zu dir kommen oder Themen, Menschen, Geschichten natürlich nicht umsonst, weil du so ein jemand bist, der hinschaut und zuhört. Das ist für mich gerade noch mal so interessant gewesen und eben auch dieses, was kann man dem entgegensetzen und anhand der historischen Ereignisse, denen du dich schon sehr besonders widmest, für die Gegenwart was rauszuholen. Und da schließt sich der Kreis zur Rosenstraße, eben zu sagen, der Mut ist wichtig und das Füreinander einstehen. Und da danke ich dir sehr für dieses Gespräch, liebe Anja. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir für die Möglichkeit. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Das war die 119. Freigeistern-Folge. Das war Hergeistern, das Gespräch mit der Schriftstellerin und Journalistin Anja Tuckermann. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wenn ihr uns bei Instagram folgt, wäre das natürlich ebenfalls großartig. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 26. Februar, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Ich freue mich darauf und ich freue mich auf euch. Tschüss!